Kunstradio, Radiokunst.
Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Eine siebenteilige Serie im Ö1 Kunstradio und bei Kunstradio online. Teil 4, zeitgleich. Heute hören Sie anhand prägnanter Beispiele einen Überblick über die historischen Voraussetzungen der Produktion des Ö1 Kunstradios und damit über wichtige Ansätze der Radiokunst. Die Sendungen stehen im Netz unter kunstradio.at als Teil eines historischen, mit erweiterbaren Links versehenen Kompendiums zum Thema Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Durch die Sendung führt die Künstlerin und Kuratorin Andrea Sodomka.
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelten sich Kunstformen, die sich von greifbaren Objekten entfernten. Eine bildende Kunst in der Zeit. Kunstformen, die als Konzept, als Skizze, als Partitur, als Text existierten, mussten nicht immer unbedingt ausgeführt werden. Strategien und Techniken wie die des Readymades, des Versetzen eines vorgefundenen Objekts in den Kunstkontext, der Collage, der Montage, des Cut-ups wurden zu selbstverständlichen Ausdrucksformen dieser Kunst. Viele dieser Künstlerinnen, die ursprünglich aus dem Kontext der bildenden Kunst kamen, beschäftigten sich mit Klängen, Geräuschen und Sprache als Material für ihre Arbeiten. Der Radioraum als Ort für diese immateriellen, grenzüberschreitenden Skulpturen gewann immer mehr an Bedeutung. In diese konzeptuelle Kunst der 60er Jahre fließen aber auch Fragestellungen ein über die Bedingungen, die die Benutzung dieser Materialien mit sich bringen. Fragen über die Position der Künstlerinnen in der Gesellschaft, über den Kontext der Kunst und über die Produktions- und Distributionsbedingungen von Kunst. Aber vor allem begannen diese Künstlerinnen, sich mit dem Raum auseinanderzusetzen. Gesellschaftliche Räume, institutionalisierte Räume, öffentliche Räume, private Räume und Medienräume rückten ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Und sie positionierten ihre Kunst immer bewusster in diesen Räumen. Für den amerikanischen Musiker Max Newhouse sollte Musik in erster Linie vom Raum ausgehen. Er arbeitete gegen die vorherrschende Einstellung einer rein zeitabhängigen Kunstform und gelangte dadurch zu einer neuen Art von Raum, der Klanginstallation. Zum ersten Mal war Sound Art nicht mehr in erster Linie Zeitkunst, sondern auch Raumkunst. Bei seinem ersten Radiostück Public Supply aus den Jahren 1966 arbeitete Newhouse mit Telefonen live aus dem Studio des New Yorker Senders WBA1, einer Community Radio Station. Er verwendete dazu das größte damals existierende Netzwerk, das Telefonnetz. Mithilfe einer selbstentwickelten technischen Vorrichtung konnte er Anrufe, die auf 10 Telefonen im Studio ankamen, zusammenmischen. Wenn die anrufenden Hörer ihr Radiogerät eingeschaltet hatten, verwendete er die Rückkopplungen, die dadurch entstanden. Diesen Mix aus Geräuschen, Lauten und Sprache sendete er. Der Hörer war damit Mitgestalter und ausführender Musiker einer Komposition, die Newhouse erstmals live im Radioraum entstehen ließ.
Mir wurde klar, dass ich mit dem Telefon eine wichtige Tür zum Senderaum aufstoßen konnte. Wenn ich im Studio Telefonleitungen legte, könnte jeder von jedem Telefon aus diesen Raum akustisch betreten. Damals gab es noch keine Live-Sendungen, bei denen man anrufen konnte. Auch wenn ich diese Gedanken 1966 noch nicht artikulieren konnte, erscheinen mir diese Arbeiten heute als Aufforderung zur Rückkehr zu einer Musik, die in Vergessenheit geraten ist und die vielleicht der Ursprung allen menschlichen Musizierens ist. Nicht die Produktion eines Musikerzeugnisses für Zuhörer, sondern die Schaffung eines Dialogs ohne Sprache, eines Dialogs der Klänge.
Mit Drive-in Music verwirklichte Max Newhouse 1967 als einer der ersten die Idee einer Klangarbeit im öffentlichen Raum und realisierte damit die erste Klanginstallation. Am Lincoln Parkway in Buffalo, New York, installierte Newhouse 20 lokal begrenzte Radiosender, die verschiedene Klänge sendeten. Diese Klangstrukturen veränderten sich mit Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel der Helligkeit. Die Autofahrer auf dem Lincoln Parkway hörten je nach ihrer Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung, je nach der Tageszeit oder Wetterlage unterschiedliche Klangmischungen. Aber nicht nur die synthetisch erzeugten Klänge, sondern auch die Geräusche, die an diesem Ort vorhanden waren, sind Teil dieser komplexen Klanginstallation im öffentlichen Raum. Im Projekt RadioNet aus dem Jahr 1977 verwendete Newhouse ebenfalls die Klänge live eingehender Telefonanrufe als Material, ließ sie aber mit vollautomatischen Mischpulten steuern und setzte zusätzlich die landesweite Ringleitung des amerikanischen Sendeverbandes NPR, des National Public Radio Networks, ein.
RadioNet is a piece of music. In this case, we'll be using the National Public Radio Network to actually generate a piece of music from sounds, sound material, phoned in by anyone from anywhere.
National Public Radio presents Radio Net, a live nationwide composition by Max Newhouse.
One way of explaining something, communicating it to people, is to relate it to situations which already exist, i.e. composer, conductor, performer, audience. In this case, there's really a new relationship, and those functions overlap in many ways. I'm a composer when I think up the concept. I'm a conductor, I suppose, is the closest thing I relate to when I start realizing that concept. When I'm dealing with the engineers at these stations, they are the performers. But in the final analysis, the listener himself is also the performer.
NPR now invites you to become part of RadioNet. Once you dial, your call will be answered automatically. When you hear a beep, whistle a single pitch as long as you can. Your call will be inserted onto the National Public Radio Interconnect and become part of RadioNet. Continue whistling until your call is disconnected by the automatic system.
Once the sound goes into the network, it circles the country, literally back here to Washington and out to the place where it was phoned in. Each time it passes that place where it was phoned in, it duplicates itself at a different pitch. And since this happens in fractions of seconds, we build up a layer of this one pitch.
And now, National Public Radio brings you Max Newhouse's Radio Net.
Zur selben Zeit hatte sich in Kanada eine äußerst lebendige Radiokunstszene entwickelt. Diese Radiokunst fand fast ausschließlich außerhalb der großen Rundfunkanstalten statt, auf den Frequenzen von Universitäts- und Community-Radios im vorwiegend lokal-regionalen Radiobereich. Künstler wie Mary Schaefer, Marian Amoshe, Jan Murray, Hildegard Westerkamp, Hank Bull, Dan Lander, Michael Snow, JX Jupiter Larsen und viele andere waren ihre Entwickler, Theoretiker und Ausführenden. Zu den wichtigsten Pionieren der kanadischen Radiokunstszene zählt Jan Murray. Er war einer der ersten, die sich dafür einsetzten, dass Kunst im Radio nicht nur Dokumentation oder Vertonung eines Kunstwerks sei, sondern als eigenständiges Werk zu behandeln sei. Jan Murray betrachtet seine Arbeit mit Fernsehen und Radio ausdrücklich als Teil seiner Tätigkeit als bildender Künstler. Für ihn ist sie Kunst im öffentlichen Raum. Er hat sich mit vielen Aspekten der Arbeit bildender Künstlerinnen in den Medien beschäftigt, auch mit den finanziellen und rechtlichen Veränderungen, die sich daraus ergaben. Viele Problematiken, wie die sich verändernden Begriffe des Originals, des Unikats und der Autorenschaft, thematisierte er.
Yeah, I see it as a kind of a sculptural act in a sense. Certainly arbitrary cutting of the materials to fit differently than would ever be done on radio. The music changing every 10 seconds in that case is something that has nothing to do with the content of the music or what came before or afterwards. It's an arbitrary grid that's being laid across a wide body of material.
Sagt er über seine Arbeiten mit dem Radio. 1970 montierte er die ersten 10 Sekunden der 100 Number One Radio Hits der vergangenen 10 Jahre zu einem Stück, nachdem ihm vom Radio-Producern und Disc-Jockeys immer wieder gesagt worden war, dass die ersten 10 Sekunden eines Stückes die seien, die darüber entschieden, ob eine Aufnahme zum Hit wird oder nicht.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it.
Vor allem Künstlerinnen, die ursprünglich aus der bildenden Kunst kommen, meint Jan Murray, interessieren sich für die Strukturen von Radioproduktionen. Mit seinem Projekt Radio by Artists versuchte Murray, der Radiokunst, für die Ende der 70er Jahre immer mehr Künstlerinnen Interesse zeigten, zu mehr Popularität zu verhelfen. Von 1978 bis 1980 produzierte Murray insgesamt 10 Tonbandkassetten mit Arbeiten bildender Künstlerinnen für und mit dem Medium Radio.
Musik
Good evening. A Space and the Fine Art Broadcast Service now present Radio by Artists. This is the sixth in a series of 10 programs of radio work by artists. In this program, we hear the work of the Canadian artist Ian Murray. This work was produced in Cape Dorset, Baffin Island, and in Toronto, Ontario, where Murray now lives.
Take care of this. This is now recording.
Yeah, okay. Now recording?
Yeah.
This is now recording from Cape Dorset CBC. CBC. What's your name?
You work for the CBC?
No, I'm just an ordinary guy in town.
What do you do for the CBC?
Nothing.
Are you interviewing me?
Yeah, I'm supposed to.
Would you like to ask me some questions?
What time are we going?
Soon.
That's good. Thank you very much.
You're very welcome. It's been a pleasure. It's been a pleasure talking to you.
Thank you.
No, this isn't the CBC, but it is radio. Tonight we will be joining Gupudugu, who will be studying a text by Robert Payne. Whenever Gu has a question, or needs an interpretation, or the proper pronunciation for a word, you will hear a beep. The beep is your signal to answer his question and or interpret the previous passage. You'll have 10 seconds to respond to Goo's need. At the end of the 10 seconds, you will hear a bell. This is your signal to stop responding and to listen. So if you're ready at home, take it away, Goo.
In this essay, I will concentrate upon Inuit and whites, interpersonal relations, drawing upon recent socio-anthropological work, particularly that of the Killian Project. I attempt a portrayal of the likely subjective experiences that Inuit and whites have each other and themselves. At a relatively early date, Canadian Inuit policy received legitimacy from a distinguished anthropological field team. What does anthropological mean? John and Irma Honigman, those working in Frobisher Bay, whose work in Frobisher Bay in 1963 was published in 1965 as Eskimo Townsmen. The key evaluative term in their analysis is tutelage. Tutelage is socialization.
Unterschiedlichsten Ansichten und Herangehensweisen an das Medium Radio prägten die frühe kanadische Radiokunst. Aber eines war ihnen immer gemeinsam: die Vorstellung einer Kunstform, die über das reine Berichten über Kunst oder die bloße Sendung eines vertonten Kunstwerkes hinausging. So wie Michael Snows Kurzwellenradiostücke.
Einige Jahre lang habe ich immer wieder Kurzwellenradio-Konversationen gemacht. Man kann auf einem Kurzwellenradio richtig spielen. So viel passiert da fortwährend. Nicht nur, wenn man eine Station erwischt, Moskau zum Beispiel, sondern auch zwischen den Stationen. Da gibt es Satellitengeräusche, den Schiffsfunkverkehr und viele andere seltsame Geräusche. Es ist fast wie ein Synthesizer. Ich habe also 2-3 Arbeiten mit Kurzwellenradio gemacht. Die erste, glaube ich, 1969. Ich verwendete Radio für das Radio. Radio ist ein Instrument.
Oder Hank Bulls und Patrick Reddy's HP Show.
We started the HP Show in 1976 with the very idea of making radio art, with the idea of invading a social institution, in this case the institution of radio and using it as a house in which to produce art.
Der Text einer dieser HP-Shows, der Text der HP-Undersea-Show, wurde, wie der Name schon sagt, unter Wasser aufgenommen.
The HP show was recorded completely underwater.
And now, smoking a cigarette inside the white plastic bucket. This may well be the first cigarette ever smoked underwater on radio. It is stinging my eyes, the amount of smoke in the bucket right now. I can hardly keep the mouth open. Say nothing of breathing. Is it probably doing me? In fact, I'm sure it is doing me incalculable damage to my lungs as well.
Rosie?
Yeah?
Why don't you talk to me? I'm under the water.
What have you got a cup there? Well, I'm trying to respond, but I can't hear
you. I'm in a bathtub under the water with a scuba equipment. With a telephone. I put a telephone on a condom.
Oh, really?
Yeah, man. I'm going down again.
Wait a minute.
Yeah? Respond to me. This is an experiment.
Well, cannabis, I can't make it out. Did you say how are you and stuff like that?
Yeah, I'm making my tape for the window. No, yeah, I am. But Joe, I'm making a recording here. Right? Joe? Hello, Joe.
Yes.
Yeah, okay. I'm going now, and whatever it sounds like I'm saying,
yeah,
you respond.
Okay.
Okay? Here I go.
Ein Pionier auf dem Gebiet der internationalen Klangforschung war der Kanadier Murray Schaefer. 1971 gründete er in Vancouver das World Soundscape Project. Das Ziel dieses Projekts war, die wissenschaftlichen, soziologischen und ästhetischen Aspekte unserer akustischen Umwelt zu untersuchen. Es führte in der Folge zu einer Reihe von weltweiten Untersuchungen über akustische Wahrnehmung, Klangsymbolik und Lärmverschmutzung. 1973 entstand als erste Feldstudie des World Sound Projects die Vancouver Soundscape. 1977 veröffentlichte er The Tuning of the World und fasste darin seine jahrelangen wissenschaftlichen Arbeiten als Klangforscher an der Simon Fraser University in Vancouver, Kanada zusammen. Murray Schaefer prägte Begriffe wie akustisches Design, akustische Ökologie und Soundscape.
All sounds have their proper time and place, where each sound can be clearly heard. This balance is to be found in nature. To recover it, we must study the cycles and rhythms of natural sounds. For example, frogs, an annual rhythm, making itself heard most conspicuously each March, then departing to make way for other sounds. The balanced relationship of sounds with their environments we call acoustic ecology.
1977 entstand dann auch in Österreich auf Initiative von Heidi Grundmann ein Forum für Radiokunst, die Kunst zum Hören, in dem meist in Ausschnitten Arbeiten von internationalen und bald auch österreichischen Künstlerinnen gesendet wurden.
Kunst heute.
Aufgrund ihrer Tätigkeit für Kunst heute, das 1976 als monatliche Sendereihe zu aktuellen Themen internationaler zeitgenössischer bildender Kunst im ORF Österreich 1 gegründet wurde, hatte Heidi Grundmann regen Kontakt zu den Radiokünstlerinnen, die in Kanada, Australien und den USA tätig waren. 1979 luden Heidi Grundmann und Greta Insam von der Modern Art Galerie einige jener Radio Artists nach Österreich ein. In einer Ausstellung und Performance-Reihe mit dem Titel Audioszene 79, Sound als Medium der bildenden Kunst, stellten diese Künstlerinnen zum ersten Mal in Wien und bei einem Symposium auf Schloss Lengenfeld in Niederösterreich ihre Arbeiten und ihre Definitionen einer Radiokunst vor. Der amerikanische bildende Künstler Terry Fox, der auch an dieser Audioszene teilnahm, produzierte 1972 sein Stück Labyrinth Scored for the Purse of 11 Cats, das ursprünglich gar nicht als Radiostück konzipiert war, von dem er aber später meinte, dass es besonders gut für dieses Medium geeignet sei. Die Sendung dieses Stückes verstieß damals auf jeden Fall gegen die Konventionen des Radios. Die Cat Purse waren die erste Arbeit von Terry Fox mit aufgezeichneten Tönen. Sie war Teil seiner Auseinandersetzung mit dem aus 11 konzentrischen Kreisen bestehenden Labyrinth auf dem Boden der Kathedrale von Chartres. Terry Fox nahm für jeden Kreis 8 Minuten ununterbrochenes Schnurren einer Katze auf. Diese Aufnahmen wurden dann so aneinandergereiht, dass sie dem Weg durch das Labyrinth entsprachen, wobei jede Katze einen der Kreise darstellte. Das Stück erreichte schließlich eine Dauer von 90 Minuten. Labyrinth Scored for the Purse of 11 Cats wurde in voller Länge von KPFA in Berkeley gesendet, allerdings erst im zweiten Anlauf. Beim ersten Versuch gab es so viele durch das lange Schnurren aus dem Radio irritierte Hörer, dass die Sendung nach 45 Minuten abgebrochen werden musste.
Thank you.
durch diese neue Plattform der Kunst zum Hören und durch den Austausch mit internationalen Tendenzen im Bereich der Radiokunst entstanden in der Folge auch in Österreich zahlreiche Radiokunstproduktionen. Simultaneität, Vernetzung und Interaktivität und die Hörerbeteiligung wurden immer wichtigere Gestaltungsmerkmale der Radiokunst. Ein wichtiger Künstler in diesem Bereich, der den Begriff der Soundscape mitbegründet hatte, ist der amerikanische Künstler Bill Fontana, der immer wieder auch in Österreich seine Projekte verwirklichte.
I remember reading a book by Duchamp, The Notes to the Large Glass. And there's a beautiful passage in there where he says, musical sculpture, sounds lasting and leaving, forming, sounding, a sculpture that lasts. And for me, that phrase was an extraordinary statement to read, but because it just occurred to me with that I could, that all I had to do was take a sound and allow it to exist in a space as a kind of object in time, and that especially if I did that, put the sound in a new context, you know, where it was something unusual to hear.
1989 bei der Ars Electronica in Linz rekonstruierte Bill Fontana seine erste Radioarbeit, die er 1977 in Australien realisiert hatte. Music from Ordinary Objects. Die Hörerinnen wurden vor dem Live-Event gebeten, ihnen interessant scheinende Klänge aufzunehmen und die Aufnahmen einzusenden oder über das Telefon einzuspielen. Fontana nahm diese Geräusche auf Endlosbändern auf, die auf Stereo-Tonbandgeräten gespielt wurden, und vermischte alles zu einer Live-Komposition. An den von den Radiohörerinnen übermittelten Klängen wurde nichts verändert. Die Veränderungen ergaben sich durch den neuen Kontext und durch die Mischung der unterschiedlich langen Tonbandschleifen. Thank you.
alle meine Klangskulpturen sind experimentelle Situationen in öffentlichen Räumen, die sich mit der Bedeutung von Klängen zum jeweiligen Zeitpunkt auseinandersetzen. Formal geht es darum, Klänge aus der Umgebung wie Fundgegenstände in unerwartete Situationen zu versetzen. Diese wurden sowohl in öffentlichen Räumen als auch in den vielen nebeneinander bestehenden akustischen Räumen, die durch Radiosendungen geschaffen werden, hergestellt.
1988 in Graz realisierte Bill Fontana Sonic Projections from Schlossberg Graz als Teil der Ausstellung Bezugspunkte 38-88, die im öffentlichen Raum der Stadt Graz Orte bespielte, die 1938 bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine Rolle gespielt hatten. Fontana installierte an 8 dieser Orte Mikrofone. Im Renaissancehof des Landhauses wurden die Klänge zu einer Klangskulptur gemischt, die sich dann live auch in den Radioraum ausdehnte, und zwar nicht nur im Kunstradio. Die Sonic Projections tauchten während eines ganzen Sendetages immer wieder im Programm Österreich 1 auf. Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Simultaneität, des sich via Live-Schaltung gleichzeitig an zwei oder mehreren Orten Befindens, fand in den Klanglandschaften Landscape Soundings einen Höhepunkt, die Bill Fontana 1990 aus den Donauauen live auf den Wiener Maria-Theresien-Platz und ins Radio projizierte. Landscape Soundings war eine Koproduktion des ORF Kunstradios mit den Wiener Festwochen unter der technischen Leitung von Ingenieur Gerhard Wieser. Von 16 Mikrofonen aus den Donauauen bei Hainburg wurden Klänge übertragen. Diese Live-Signale wurden auf 70 Lautsprecher an den Fassaden des Kunst- und des Naturhistorischen Museums in Wien übertragen. Dort entstanden auch die Mischungen für die Live-Radiosendungen, die im Laufe von 2 Wochen über eine eigens errichtete Stereo-Postleitung immer wieder auf verschiedenen Sendeplätzen vom ORF gesendet wurden. Landscape Soundings wurde im gewohnten Programmablauf eines Sendetages des ORF-Hörfunks immer wieder zur Live-Radioskulptur. Als Dokumentation dieser Landscape Soundings erschien die erste digital produzierte CD des ORF. Zu einer Zeit, als Ö1-Sendungen noch auf Kassette verlegt wurden. Bill Fontana hat dafür eine CD-Komposition gestaltet, die einen Märztag in der Stopfenreuther Au nachvollzieht. Thank you. einen wichtigen Beitrag zu einer Radiokunst, die sich mit Gleichzeitigkeit und Vernetzung beschäftigt, lieferte der amerikanische Klangkünstler Alvin Curran mit seiner Arbeit Crystal Psalms. Crystal Psalms wurde 1988, dem Jahr, in dem sich die Reichskristallnacht zum 50. Mal jährte, zum Gedenken an die Geschehnisse im Jahre 1938 aufgeführt und simultan von 7 europäischen Radiostationen, unter anderem auch vom ORF, live übertragen. Es handelte sich um ein Konzert für 6 Chöre, 6 Instrumentalensembles, Schlagzeug, Akkordeons und Tonband. Die Chöre und Ensembles, die an dem Live-Konzert mitwirkten, befanden sich an weit auseinanderliegenden Orten in Berlin, Kopenhagen, Frankfurt am Main, Paris, Wien und Rom. Alvin Curran erstellte eine genaue Partitur, nach der die Performer, Sänger und Instrumentalisten an den verschiedenen Orten des Konzertes agierten. In einem Studio der italienischen Rundfunkanstalt RAI in Rom saß Alvin Curran und mischte die aus den verschiedenen Städten gleichzeitig eintreffenden Klänge zu einer Live-Komposition, die wiederum gleichzeitig von den beteiligten Rundfunkanstalten ausgestrahlt wurde.
At the same time a real and a symbolic coming together of many, many peoples from many different places, in fact from 6 different countries, who neither hear or see each other, but who perform together and who perform out of their own goodwill and their own trust of one another and participate in this event in a very which I consider to be an event which can only happen in radio is also a kind of symbolic radiophonic Verbindung. That even just for the moment somehow channels people into the same acoustic space and somehow more than symbolically brings them together and really unites them. Because even if they don't know it, they are in totally, I'm sort of bringing them in total harmony with each other. I think in this sense the radio is an incredible musical instrument.
Hören Sie Crystal Psalms.
Amen. Vai da per Adonai, el ser de mar, Amen.
Andrea Sodomka führte sie durch den vierten Teil der Serie Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Die Sendungen stehen im Netz unter kunstradio.at als Teil eines historischen, mit erweiterbaren Links versehenen Kompendiums. Sprecher Martin Pieper, Übersetzer Christopher Marsh, Sendegestaltung Andreas Sodomka, Technik Karl Koos, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Moderation Tina Beppelenk.